sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Ich habe dich gerade ganz rüde unterbrochen, weil du mir was erzählt hast, was schon mit unserem Podcast-Thema zu tun hat. Und ja, das haben wir eigentlich sonst nie, dass wir so, wir unterhalten uns vorher natürlich immer so ein bisschen über unser Live und so weiter und über unsere letzten Tage und was so passiert ist. Und jetzt hast du aber irgendwas gerade erzählt, was ich überhaupt noch nicht wusste. Zum Thema Veränderung und war komisch, weil es gab es wirklich noch nie, oder dass ich dir dann so, dass ich dich angeschrien habe, dass du...
Stopp, tu es nicht. Ja, mal gucken, dazu später mehr.
Was gibt's sonst Neues bei dir?
Bin ein bisschen müde, ich war am Wochenende auf einer Hochzeit, davon habe ich dir gerade auch schon ausführlich berichtet und ich habe aber, nachdem ich jetzt einen Sommer in Birkenstocks verbracht habe, habe ich festgestellt, dass so ein Tag in hohen Schuhen, dass ich das körperlich einfach nicht mehr gut verkrafte und ich fühle mich echt wie verprügelt. Also mir tut alles weh, aber mein Herz ist voll. Das ist ja überhaupt das Beste.
Ach schön, sehr schön. Ja. Würdest du sagen, dass die Birkenstocks tatsächlich, ich will jetzt nicht unbescheiden rüberkommen, aber kann es sein, dass ich dich mit zum Birkenstock tragen gebracht habe?
Ja, du und Maike, doch, das stimmt. Du weißt ja, dass ich versuche, dir eigentlich alles nachzumachen und ihr habt mich schon Birkifluenzt auf jeden Fall auf den Schreibreisen, wo ihr tragt ihr immer dasselbe, Maike und du. Ihr habt ja so einen speziellen Hamburg-Ottensen-Look,
ja,
den ihr da immer auffahrt. Ihr habt vor allem immer dasselbe Schuhwerk irgendwie an und ich krieg ja von all diesen modischen Dingen immer nichts mit und habe mich dann so ein bisschen ausgeschlossen gefühlt. Aber tatsächlich, ich habe die Birkenstocks lange abgelehnt aus ästhetischen Gründen und es hat irgendwie lange gebraucht, bis ich soweit war und jetzt bin ich soweit. Vielleicht ist auch eine Altersfrage. Ihr seid ja auch ein bisschen älter als ich.
Ich trage ja auch erst seit ungefähr 10 Jahren Birkenstocks und es hat es hat wirklich also ungefähr seit deinem Alter und es hat wirklich auch, es hat mein Leben verändert, weil es, also wie bei so antiken Kulturen habe ich jetzt auch so eine Art, überhaupt die Jahreszeit zu ermessen. Weil ich jetzt merke, ich habe keine Birkenstock mehr an und es ist offensichtlich nicht mehr Sommer und eigentlich, morgen ist der 1. Oktober und eigentlich habe ich wirklich von Anfang April bis Ende September Birkenstock-Schuhe an. Und früher fand ich es auch total furchtbar.
Ja, so wie andere Leute angrillen, ne?
Ja, genau, also,
andere Leute an- und abgrillen, bemisst du deine Zeit nach der Birki-Saison.
Dann verbrenne ich am Ende der Saison, und das ist jetzt morgen fällig, in der Feuertonne meine Birkenstocks der Saison.
Oh Gott, stinkt es nicht wahnsinnig? Ist doch Kork,
nee, überhaupt, Gummi. Ja, nein, nee, gar nicht. Das ist ja alles ganz natürlich. Und dann im Frühjahr fahre ich ins Designer-Outlet Neumünster und kaufe mir dort im Birkenstock-Outlet B-Ware. Und so läuft das.
Räucherst du noch so einen kleinen Aal über dem Birkenstockfeuer, wo du den Familiengu quasi in deine...
Gute Idee. Ich würde eine Garnele... Ja. Ich hasse Aal. Ich hasse Aal.
Er hasst Aal. Krass.
Wer nicht?
Ja,
wer nicht,
also die Birkenstocks waren auch eine große Veränderung in meinem Leben. Ich glaube, das ist halt, wenn man... Das ist dieses Alter, wo man plötzlich anfängt, sich für Vögel zu interessieren und... Halt,
das kann sein.
Und bequemes Schuhwerk. Ja, aber ich meine, die Downside ist, dass wenn man dann mal wieder einen Tag in ein bisschen eleganterem Schuhwerk unterwegs ist und viel steht und vielleicht sogar ein bisschen tanzt, ja, dass man nichts mehr gewöhnt ist. Man ist dann einfach verdorben.
Es ist ja auch immer die Zeit vorbei, wo man fast jedes Wochenende oder fast jeden Monat oder zumindest im Sommer 3, 4, 5 Mal auf eine Hochzeit eingeladen ist. Die liegt ja bei dir auch schon ein bisschen zurück, diese Zeit,
total,
wage ich zu behaupten.
Ja.
Wie war das jetzt da mal wieder so anzuknüpfen?
Schön, es war schön. Es war irgendwie schön zu sehen, wie junge Leute das heutzutage so machen. Nein, es war wirklich schön. Ich freue mich schon echt seit einem Dreivierteljahr darauf. Eben genau deswegen, weil es ist noch ein bisschen zu früh für die zweiten Hochzeiten, aber die werden ja auch in der Regel nicht mehr ganz so traditionell gefeiert. Und ja, ich fand es schön, mal wieder so eine richtige Braut zu sehen, in so einem schönen Brautkleid und gerührt zu sein und von der Liebe. Deswegen ist gut, wenn wir heute jetzt unseren zynischen Podcast machen und ich hinterher noch ein bisschen Steuer machen kann, damit ich einfach wieder auch so wieder aus so Normalmaß Herzenskälte irgendwie runterfinde.
Ja, verstehe.
Wann warst du das letzte Mal auf einer Hochzeit?
Puh, keine Ahnung, wirklich vor 20 Jahren oder so. Also Ja. Das ist wirklich ewig lange her.
Ja.
Aber ich erinnere mich an diese Lebensphase, wo das Jahr nicht durch Brückenstock an- oder ausziehen strukturiert wurde, sondern dadurch, wer in welcher Saison heiratet.
Kann ich mich auch noch dran erinnern. Aber gut, wenn ich nochmal heirate, dann lade ich dich ein.
Schön, ich freue mich sehr drauf.
Ja.
Das passt auch schon zum heutigen Thema, weil die größte Veränderung im Leben einer Frau ist ja der schönste Tag im Leben, nämlich die Ehe.
Ja.
Und wir reden heute über Veränderungen.
Ja. Willst du jetzt über meine Ehe reden?
Nein, bitte nicht. Nö, es war ganz allgemein gesagt. Ich dachte, du widersprichst mir wenigstens. Ich fand das immer so schlimm mit dem schönsten Tag im Leben und so. Das ist ja irgendwie so, das ist ja, das
wie schrecklich wäre das? Ja,
wie schrecklich wäre das und wie schlimm ist es eigentlich auch, sowas zu sagen oder auszusprechen oder zu denken. Es tut ja auch in Wahrheit niemand mehr, aber in dieser ganzen, man kommt ja dann nicht umhin, irgendwie hin und wieder doch, irgendeine Art von, und sei es, dass das Standesamt einem einen Flyer zur Verfügung stellt, wo irgendwie draufsteht, damit am, in Anführungszeichen, schönsten Tag des Lebens, Abführungszeichen, nichts schief geht, bitte keinen Reis werfen und bla bla bla. Mhm. Irgendwie kommt man ja doch an diese Formulierung. Und das hat natürlich was ganz Schreckliches und was ganz Statisches. Und genauso wie es mich immer ganz, ganz, ganz kalt anfasst, wenn Leute mir ernsthaft sagen können oder zu sagen können, zu glauben, was die schönste Zeit in ihrem Leben war.
Ja, absolut. Das
also,
finde ich ja, das macht mich wahnsinnig traurig jedes Mal. Aber ich bin auch insgesamt einfach nicht so ein nostalgischer Mensch.
Ich auch nicht.
Und ich gehe immer davon aus, dass die schönste Zeit noch vor mir liegt.
Wow.
Also, weil wie schrecklich wäre das, wenn das nicht, wenn man das nicht denkt. Ich weiß, vielleicht hört man irgendwann so mit 70
total
auf, damit zu denken. Mit 80 fange ich noch und da greife ich nochmal richtig an. Aber ich finde ja auch, jede Lebensphase hat ihre Höhen und Tiefen. Und jetzt eine zur schönsten Zeit zu erklären, I don't know. Warum lachst du?
Ich finde es total. Ach, ja, es wurde gerade sehr philosophisch und plötzlich habe ich gedacht, oh wow.
Du hast damit angefangen. Komm,
ja, darf ich nicht,
deinen
darf
Ball
ich,
auf, werde ich hier verlacht.
Kennst du nicht das Thema
unfassbar.
Reue? Ich finde es ist wirklich erstaunlich, dass wir in 5 oder 6 Jahren nie über das Thema Veränderung geschrieben haben, weil es so wahnsinnig essentiell ist. Aber wir sind beide gerade in so einer Phase, wo wir Veränderung. Und wir reden jetzt wirklich über den Job letztendlich auch im Kleinen oder im Großen entweder erleben oder so ein bisschen, dann auch plötzlich so merken, dass man sich vielleicht fast herbei wünscht oder so. Magst du eigentlich grundsätzlich Veränderung? Also kannst du das so für dich, irgendwie hast du da eine Haltung dazu? Kannst du das für dich formulieren?
Ich mag Veränderung. Ich mag Veränderungen, wenn ich sie selber herbeiführe und ich finde es immer schön, wenn man hinterher das Gefühl hat, dass man sozusagen der erzwungenen Veränderung zuvorgekommen ist, indem man sich zuerst bewegt hat. Weißt du, was ich meine?
Oh ja, ja, klar, absolut, ja. Das stimmt, ja.
Ich weiß nicht, ob du, ich weiß, dass ich mal, das ist aber jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her, aber dass ich nochmal auf der Website von meiner alten Schule war, wo ich Abitur gemacht habe und nochmal gesehen habe, wie viele Lehrer immer noch an der Schule sind, die bei mir, meine Lehrer waren. Und ich das Gefühl hatte, krass, da liegt für mich so gefühlt so eine komplette Lebenszeit dazwischen und die sind ja immer noch da. Also was ja auch irgendwie in der Natur der Sache liegt. Aber irgendwie hat es mich ganz merkwürdig angefasst und mir auf eine Art und Weise leid getan, dass ich irgendwie fortgezogen bin in die Welt und die da immer noch rumhängen müssen am Dilthey-Gymnasium. Deswegen, ich finde Veränderung eigentlich fast immer gut. Ja, wie geht's dir? Veränderst du dich schnell, leicht? Fällt es dir leicht, was zu verändern, Entscheidungen zu treffen, die zu Veränderungen führen?
Also ich hatte früher so eine ganz, als ich Jugendlicher war und junger Erwachsener, hatte ich so eine ganz große Sehnsucht nach Stabilität Und ich kann mich erinnern, ich habe damals Zeitung ausgetragen. Und morgens, wenn man an die Abwurfstelle kam, wo die Zeitungen lagen, man hatte so eine schmierige Kladde, die so in Plastik, wo die Seiten in Plastikhüllen eingeschlagen waren, sodass man hinter jedem Namen der AbonnentInnen, wenn die im Urlaub waren, hat man einen roten Punkt dahinter geklebt. Und dann gab es so einen Briefumschlag, wo dann so A6-Durchschläge vom Schriftverkehr waren, wenn halt jemand sein Abo abbestellt hat. Dann musste man morgens kurz diese außerordentlich klebrige Kladde pflegen und halt irgendwie rote Punkte ankleben oder abknibbeln. Und ab und zu, wenn es halt nichts gab, um halt irgendwie auch klar zu machen, dass das jetzt nicht irgendwie vergessen wurde oder so, war in diesem Briefumschlag so ein fotokopierter A6-Zettel, wo jemand mit diesen Abrubbel-Letraset-Buchstaben offenbar mal so eine Vorlage gemacht hatte. Und da stand drauf, heute keine Veränderung. Und irgendwie habe ich mich morgens, wenn ich diesen Zettel gesehen habe, fand ich das total toll. Und ich habe diese Zettel gesammelt damals, also ich war so 18, 19 und hatte auch noch ganz lange einen so einen Zettel an meiner Pinnwand, weil ich das irgendwie so, ich habe das auch so richtig kultiviert. Also ich war so emotional, so total konservativ. Ich war ja auch tatsächlich als Jugendlicher 5 Jahre, ich hatte eine 5 Jahre lange Beziehung. Und habe mich so total immer, war als Jugendlicher super nostalgisch, oh, ganz komisch. Und habe mich so, und es war eigentlich ein Teil meiner Persönlichkeit und zwar so sehr, dass ich es erst viel, viel, viel später gemerkt habe, dass das eigentlich überhaupt nicht, das ist komischerweise so eine, das hatte ich mir so zugelegt und vielleicht sogar durch Freude an dieser Formulierung, aber in Wahrheit, nee, eigentlich, ich hatte eine Sehnsucht nach Stabilität, aber mir geht's auch wie dir. Ich mag eigentlich Veränderungen schon auch und vor allem merke ich dann auch oft, wenn die Veränderung stattfindet, dass ich es eigentlich ziemlich gut finde, dass sie jetzt endlich stattfindet. Und vor allem, wenn ich halt was damit zu tun gehabt habe. Mhm. Ich bin immer noch erstaunt davon. Also ich bin überrascht davon, wie sehr mich diese, mein Experiment. Nur vom Bücherschreiben zu leben, ist im Prinzip fehlgeschlagen. Und ich merke, dass ich nach einer gewissen, dass ich nach so einer Trauerphase und nach so einer Ernüchterungsphase, wo ich halt dann gemerkt habe, naja, wenn immer mehr Journalismus wegbricht und so weiter und es immer mehr Möglichkeiten gibt, immer weniger Möglichkeiten gibt, so entstehende Löcher zu kitten und irgendwie Fixkosten durch journalistische Tätigkeit und so weiter zu begleichen. Also das war schon ein schmerzhafter Erkenntnisprozess, aber dann habe ich gemerkt, und das habe ich hier, glaube ich, auch noch nicht erzählt, dass zwischendurch, ich habe ja dann angefangen, mich damit zu beschäftigen, mich beim Lehrer-Quereinstiegsprogramm zu bewerben. Und dann habe ich, wurde mir in diesem Sommer klar, und es kam mir halt auch immer so ein bisschen vor wie so eine, ja, ich weiß nicht, wie so eine Notlösung oder wie sowas, was man ja auch machen kann oder so. Und dann wurde mir diesen Sommer klar, weil ich mich mit einer Kollegin getroffen habe, die sich da beworben hat und die abgelehnt worden ist, dass es gar nicht so einfach ist, erstens sich da zu bewerben und zweitens da genommen zu werden. Und da ist mir dann klar geworden, dass ich das eigentlich wirklich ganz schön gerne machen würde und dass ich tatsächlich auch so eine Freude bei dieser Vorstellung einer Veränderung oder dieser Veränderung habe und dass es auch tatsächlich ein wichtiger, dass es ein wichtiger Punkt ist und dass ich mich auch so ein bisschen frage, inwieweit, ja, also alles immer gleich zu machen. Also es gibt ja so diese Geschichten von den AutorInnen, die Thomas Mann, der sich jeden Tag zur selben Zeit an den Schreibtisch gesetzt hat und Leute, die extrem von der Gleichförmigkeit leben. Aber ich frage mich inzwischen, ob ich nicht eigentlich im Großen und im Kleinen viel mehr so Veränderungen und Abwechslung und so weiter brauche. Und das hat mich da irgendwie so ein bisschen, also ich merke, dass ich auf eine Art dass die Aussicht einer Veränderung, und sei es, dass es eine fehlschlagende Veränderung oder eine nicht gelingende Veränderung, aber das, was du vorhin gesagt hast, eben etwas, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, was man selber, wo man selber das Heft des Handelns in der Hand hat. Ich merke, dass dieser, entgegen meiner Annahme über meinen Charakter, dass diese Aussicht einer Veränderung mich eigentlich elektrisiert und erfreut.
Mhm. Aber hast du das Gefühl, dass es auch ein ganz kleines bisschen das Alter ist, in dem du bist? Weil bei all meinen KollegInnen, FreundInnen, die ungefähr in deiner Alterskohorte unterwegs sind, habe ich das Gefühl, dass da ein ganz, ganz starkes Bedürfnis nach Veränderung ist. Vielleicht, weil sozusagen das Arbeitsleben ja per se zwar noch ganz schön lang, aber dann wiederum auch nicht mehr so lang vor einem liegt. Und das vielleicht so die Chance ist, nochmal eine richtig krasse Weiche zu stellen ist, oder? Das klingt jetzt sehr hart, was ich sage, aber ist es nicht auch ein bisschen so?
Vorm Tod, meinst du?
Genau. Oh nein, bevor ja, also, die Rente, vor der Rente.
Nee, das weiß ich nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass, also das mit dem Schmerz war schon ernst gemeint. Ich habe wirklich das Gefühl, dass diese... Also es war ein großer Moment, als wir uns bei der KSK umgemeldet haben. Das haben wir ungefähr zur gleichen Zeit gemacht. Und zwar von Journalist, glaube ich, zu Autor. Und das war für mich in meiner Wahrnehmung, also das ist für mich in meiner Wahrnehmung die große Veränderung, die in meinem Leben stattgefunden hat und die ich auch irgendwie herbeigesehnt habe. Und ich würde schon sagen, dass es eher so ist, das hätte von mir aus jetzt immer so weitergehen können. Ich merke aber, dass es eben nicht unbedingt jetzt so weitergeht. Und ich glaube, seitdem finde ich die Veränderung gut. Mhm. Ich bin auch nicht ganz sicher. Ich kenne halt ehrlich gesagt fast nur Leute, die in Medienberufen arbeiten. Und da habe ich dann auch leider, das ist jetzt wirklich ein bisschen der düstere Podcast heute, wir sind halt dann, wenn ich diese Gruppe von Menschen in meinem Alter als wir bezeichne, die dadurch, dass sie in Medienberufen arbeiten, einfach gezwungen sind, sich dann Ü50 nochmal eine neue Perspektive zu suchen. Das ist natürlich auch einfacher, das irgendwie zu verbrämen mit, ach wie geil, ja schön, herrlich, jetzt nochmal eine Veränderung und so. Ich bin da nicht ganz sicher, was da zuerst kommt. Und vielleicht traue ich mir da tatsächlich selber auch nicht so ganz.
Na, ich kenne auch ein paar Leute, die nicht in Medienberufen arbeiten, die aber Freiberufler sind.
Das ist und, es, ja, okay.
Ja. Und, ja. Und die das ganz ähnlich empfinden. Also das Gefühl, ich habe keine Lust mehr, hier immer so alleine vor mich hinzumuddeln und halt dieses Einzelkämpfertum nicht mehr wollen und irgendwie eine, ja, und in dieser Hinsicht sich nach einer Veränderung sehen.
Wobei,
ja, klar, das ist in Medienberufen natürlich einfach nochmal verschärft, dadurch, dass es einfach immer weniger Möglichkeiten gibt, so seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, klar.
Ich glaube, dass ich da tatsächlich naiv und bin. Das gehört aber, finde ich, auch zur Freude an der Veränderung, weil ich mir natürlich, darüber haben wir auch in unserer Selbstständigkeitsfolge gesprochen. Ich mag halt eigentlich dieses zum großen Teil dieses Alleinverantwortliche und das Alleine machen und sich alleine durchwursteln gerne. Und in meiner Vorstellung auch die Lehrertätigkeit dann eigentlich alleine statt. Dass sie eigentlich nur darin besteht, dass ich halt irgendwie jungen Menschen irgendwas erzähle, was ich für richtig halte. Und mir ist intellektuell und rational völlig bewusst, dass es da einen ganzen Überbau an Sachen nicht alleine machen und nicht alleine entscheiden und nicht alleine verantworten gibt, aber das blende ich ehrlich gesagt so ein bisschen. Das blende ich so ein bisschen aus.
Ja, verstehe. Ich hab eine kleine Veränderung, aber ehrlich gesagt auch ein kleines bisschen angestachelt von dem Veränderungswillen um mich rum, also auch von deinem. Ich habe das Gefühl gehabt, plötzlich, ich brauche auch eine kleine Veränderung und habe mich deswegen entschlossen, meinen Büroplatz zu kündigen.
Ja, ich finde es ich finde es ziemlich groß, weil vor allem sich dafür selber zu entscheiden,
Naja, es gab, es sind dem schon Sachen vorausgegangen. Also meine eine Kollegin hört auf und ich hätte den Hauptmietvertrag übernehmen müssen und habe irgendwie gemerkt, ach, ich fände es vielleicht auch mal ganz schön, aus dem anderen Fenster zu gucken, während ich schreibe. Und ich hatte plötzlich auch so ein ganz starkes Bedürfnis nach nicht zurückbleiben, während sich alle anderen irgendwie verändern, sondern auch was Kleines ändern. Und sei es nur, dass ich mal einen anderen Weg in irgendein anderes Büro laufe oder vielleicht doch anfangen in der Bibliothek zu schreiben oder wieder im Café oder was weiß ich, keine Ahnung. Ich hatte jedenfalls auch plötzlich so ein ganz starkes Bedürfnis danach, irgendwas an irgendeiner Schraube zu drehen, die wieder so ein kleines bisschen die Einförmigkeit des Alltags aufreißt. Und jetzt tut es mir total leid, weil ich meine beiden Kolleginnen so gern habe, aber die kann ich ja trotzdem weiter zum Mittagessen treffen. Aber ich muss, glaube ich, auch ein kleines bisschen was verändern.
Hattest du eine Zeit lang eigentlich, das fällt mir jetzt gerade bei dem Thema Büro ein, und wenn ich feststelle, dass ich es gar nicht so selbstverständlich oder dass ich es ganz schön groß finde, das aus eigenem Antrieb sozusagen zu machen, hattest du eine Zeit lang so einen AutorInnen-Aberglauben, dass es eigentlich, wenn es dann schon mal läuft, also man schafft es irgendwie, nicht nur ein Buch zu schreiben, sondern zwei, und es kommt sogar noch eine Idee für ein weiteres, und man merkt langsam so, oh, es ist nicht nur ein Zufall, sondern irgendwie, man lernt vielleicht sogar dazu. Hattest du das Gefühl, ich hatte dann durchaus eine Zeit lang so ein Aberglauben, möglichst wenig zu verändern. Und möglichst wenig irgendwie an den Stellschrauben, weil wir, ich will jetzt nicht sagen, also bei mir war es ja so schlimm, dass ich wirklich, ich glaube fast, bestimmt 20 Jahre nur auf dem gleichen Blog immer habe schreiben können, weil ich gedacht habe, weil ich irgendwie so dachte, naja, das ist damals deinen ersten größeren Artikel für Brigitte hast du auf so einem Blog skizziert und dann auch irgendwie die Notizen dafür gemacht und für den nächsten auch und den übernächsten auch, und dann irgendwann war es ein Beruf und du hattest immer diesen gelben Block, und es wurde dann so eine Besessenheit daraus, die ich dann vor ungefähr 10 Jahren auch wieder abgelegt habe oder vor 5 vielleicht, aber mittlerweile habe ich das auch gar nicht mehr. Mittlerweile habe ich eher das Gefühl, hey, es ist genau super. Und je mehr unterschiedliche Orte, an denen ich schreibe, und unterschiedliche Konstellationen, Tageszeiten, umso besser ist es eigentlich. Aber eine Zeit lang hatte ich schon so einen ganz, ganz starken Stabilitätsaberglauben und nichts, never change, einigermaßen funktionierende System. Und da wäre ich nicht auf die Idee gekommen, zum Beispiel meinen Büroplatz irgendwo zu kündigen oder so.
Nö, es geht. Ich habe es ein kleines bisschen, was mein Arbeitsgerät betrifft. Also ich habe jetzt bei beiden Romanen, habe ich sozusagen die letzten Kapitel geschrieben auf einem Laptop, wo der Bildschirm so anfängt, Streifen zu ziehen und komisch zu flackern und so.
Das wirst du jetzt ab jetzt immer
Ritt auf der Rasierklinge ist.
Das wirst du ab jetzt immer herstellen müssen.
Ja. Und ich aber immer das Gefühl hatte, nein, ich kann jetzt nicht. Ich kaufe den neuen Rechner, wenn das Manuskript abgeschlossen ist. Ich kann jetzt nicht in den letzten Zügen noch das Arbeitsgerät wechseln, obwohl es vielleicht klüger gewesen wäre, anstatt alle 5 Minuten Sicherungskopien anzufertigen. Aber ja, da hatte ich so einen kleinen Aberglauben. Aber ansonsten, ach, ich habe ja auch beim Schreiben manchmal das Gefühl, oh Mann, du machst irgendwie auf eine Art, machst du immer dasselbe. Es gibt so bestimmte Motive, von denen ich selber merke, dass ich die oft gebrauche, und es gibt so Formulierungen, über die ich dann so beim nochmal Lesen drüber lese und denke, genau so hast du das aber auch schon in Junge Frau aufgeschrieben, und dass ich manchmal denke, vielleicht ist, weißt du, dass man von seinen eigenen Tricks so ein bisschen genervt ist, und deswegen denke ich, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich mal aus einem anderen Fenster gucke beim Nachdenken und Schreiben, weil vielleicht kommt mir dann auch mal wieder irgendwie, vielleicht werde ich ein neuer Mensch, ein anderer Mensch, und denke ganz anders. Das ist halt die Frage, ob man durch solche Veränderungen, ob man sich als Mensch überhaupt verändert oder ob das nur eine Sehnsucht nach innerer Veränderung ist, die man durch Äußerlichkeit näher stellt, aber es ist alles, das findet gar nicht statt. I don't know.
Ich glaube ja tatsächlich, dass das eine der Gründe für die romantische Anziehungskraft des Schreibens ist, und das tatsächlich auch, wenn Leute sagen, dass sie es zu lieben, zu schreiben, also Belletristik zu schreiben insbesondere. Und dass sie es lieben und dass es wirklich das ist, was sie sich immer gewünscht und was sie sich immer vorgestellt haben. Ich glaube, dass tatsächlich die Anziehungskraft darin besteht, das Schreiben, das Ausdenken von Geschichten, das Schreiben von Fiktion im Grunde genommen ja die ganze Zeit so eine Simulation von Veränderungen erlaubt. Weil das, was du dir ausdenkst und was deine Figuren erleben, das, was du plottest, also Plot ist ja nichts anderes als begleitete oder strukturierte oder dramaturgisch strukturierte Veränderungen. Und man kann halt die ganze Zeit so kleine mini-elektrische Impulse von fiktiver Veränderung sich zuführen und mit angucken und entweder mit genießen oder mit die Niederlagen verarbeiten. Und ich glaube, das ist eine der ganz großen Sachen, dass halt das Ausdenken von Geschichten, auch wenn die Tricks und so weiter sich wiederholen, auch wenn natürlich die Topoi und die Narrative sich wiederholen, letztendlich ist es ja doch, aber es beruht auf Veränderungen, auf einem Erfinden von Veränderungen. Das ist einfach irgendwie was sehr Romantisches, oder?
Ja, total. Aber gibt es da nicht auch die Falle, dass man sein eigenes Leben plötzlich für so eine Heldenreise hält und, weißt du, dass man denkt, nur weil man was verändert hat oder nur weil eine Veränderung kam, muss es am Ende auch gut ausgehen. So nach dem Motto, ja, okay, jetzt passiert das, dann steige ich durch das tiefe Tal, aber am Ende werde ich wie Phönix aus der Asche daraus hervorkommen und obsiegen und in den Sonnenuntergang reiten.
Ja, das stimmt. Das ist also dieses Bedürfnis oder die Angewohnheit oder der Zwang, das eigene Leben immer als, du sagst Heldenreise, genau, oder als ein immer mit Anfang, Mittelteil und Schluss zu erzählen, alles, was einem widerfahren ist, ist aber, glaube ich, bei allen Leuten wahnsinnig groß. Aber du hast recht, vielleicht ist es tatsächlich bei AutorInnen auf eine Art noch größer. Also es fängt ja im Kleinen an mit dieser Anekdotifizierung jedes Erlebnisses, was man irgendwie hat. Und stimmt, interessanter Gedanke. Also ich merke schon auch, dass ich, also ich kann mir bei der von mir angestrebten Veränderung ein Scheitern vorstellen, also indem ich halt irgendwie nicht angenommen werde oder indem das aus so anderen Gründen dann irgendwie vielleicht nicht klappt oder so. Aber dass es in einem kompletten Desaster endet, das passt dann. Das ergibt irgendwie, ne, es ergibt sozusagen tatsächlich vom Storytelling her keinen Sinn. Darum halte ich es auch für unwahrscheinlich. Aber in Wahrheit kann es natürlich sehr gut sein. Aber ich glaube, das ist, ja, vielleicht ist es ein bisschen eine berufliche Deformation. Das kann sein, ja.
Ja, oder es hilft. Es hilft einfach mit dem festen Glauben daran, dass am Ende sich die Dinge fügen werden und alles gut ausgeht. Vielleicht hilft es einem auch durch irgendwie erstmal durch so ein tiefes Tal zu schreiten. Aber wer weiß.
Ja, absolut. Ich glaube das, aber ich glaube, dass das eine absolute, dass das ein absolutes, eine Grundkonstante des menschlichen Lebens ist. Apropos Grundkonstante. Ja. Ich fand es super interessant, was du mir vorhin erzählt hast. Mir war das gar nicht so klar, dass du dich, also du arbeitest jetzt, das weiß ich, am dritten Band, der im Universum von Junge Frau am Fenster stehend abendlicht blaues Kleid spielt.
Ja.
Und ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass du schon so weit bist.
Nee, bin ich auch nicht. Es dauert noch ein bisschen. Aber ich habe natürlich.
Aber dein
trotzdem,
Blick geht schon ein bisschen nach vorne. Und du hast mir vorhin erzählt, dass du darüber nachdenkst, vielleicht was zu oder darüber nachgedacht hast, vielleicht was zu verändern und was anderes zu machen. Erzähl mal bitte.
Naja, das kennst du ja wahrscheinlich, dass man, wenn man an was sitzt und es vielleicht gerade so ein bisschen zäh ist, dass man plötzlich so fantasiert über das, was man danach machen
wird. Ja, natürlich.
Dass man plötzlich so eine unbändige Lust bekommt auf das, was dann danach kommt. Und irgendwie dachte ich, naja, klar, ich muss mir jetzt, also ich meine, es wird jetzt eine Trilogie, aber danach wird es keinen vierten Band mehr geben. Danach ist wirklich definitiv Schluss mit dieser Geschichte. So ist sie auch angelegt, dass danach wirklich also final Ende ist. Und ja, und was kommt danach? Was mache ich dann danach? Und irgendwie habe ich dann plötzlich so eine, ach, so so eine Idee gehabt, ach, vielleicht versuche ich nochmal irgendwie mehr so was Genremäßiges, was sozusagen ein bisschen höhere Taktung hätte und irgendwie weniger Schwere hätte und so. Und irgendwie habe ich mich da so reinfantasiert, aber ja, also ich habe das mal beim Verlag anklingen lassen und da wurde mir gespiegelt, sie sind sich nicht so sicher, dass das eine gute Idee ist. Also insofern.
Das kann man sicher irgendwann mal so machen.
Ja, genau. Also insofern mal gucken, ob das tatsächlich passiert, aber so ein Anflug von Sehnsucht, auch in dieser Hinsicht vielleicht was zu verändern und danach nicht nochmal das zu machen. Ich meine, das habe ich ja tatsächlich nach Junge Frau versucht. Da dachte ich ja auch, ich mache jetzt mal was ganz anderes. Und
du wolltest also einen Science-Fiction-Roman schreiben.
Ja, ich wollte eine Dystopie schreiben und habe es aber halt nicht hingekriegt. Und insofern haben die wahrscheinlich schon recht im Verlag. Aber aber trotzdem sozusagen hangle ich mich an dieser Fantasie jetzt so ein bisschen durch manche Tage, wo es ein bisschen zäh ist und ich irgendwie denke, ach Mann, es ist noch ganz schön viel Strecke zu tun. Es macht Spaß und so, aber manchmal sind halt auch so Tage, wo es nicht so viel Spaß macht. Das ist halt manchmal so.
Lustigerweise bei mir ist das auch in dem Moment so, also es ist so, ja, wenn es so ein bisschen zäher ist, aber ich kriege das auch, wenn es besonders gut läuft, dann kriege ich so Allmachtsgefühle. Und hab dann, also wenn das jetzt gerade so gut läuft, ich kann das gar nicht durchdacht, aber es fühlt sich dann so an, als müsste mir auch noch alles andere irgendwie gelingen. Und dann habe ich auch mal Ideen, ganz andere und ganz, ganz, ganz neue Sachen zu machen und so. Ich glaube, dass es auch tatsächlich ein bisschen mein Problem ist, dass ich gerne unterschiedliche, dass ich gerne auch Veränderungen habe und dass ich dann nicht so richtig gestoppt werde oder weiß ich auch nicht so genau. aber ich kann es total verstehen und ich meine, ich hoffe, also ich bin super gespannt und es ist auch viel zu früh jetzt darüber zu reden, aber ich hoffe, dass du da was findest, was...
Ach ja, ich werde schon was, wie gesagt, es ist auch noch eine ganze Weile hin, bis es soweit ist, na klar, ich werde schon was finden. Ich glaube, das entspringt auch so diesem Gefühl von, und ich glaube, das ist natürlich die Falle, dass ich so denke, ist ja schon auch irgendwie verrückt, dass es nicht leichter wird. Warum wird es eigentlich nicht leichter? Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich das mache und jetzt so langsam müsste es doch irgendwie leichter werden, aber es wird irgendwie nicht leichter. Es sind genau die gleichen Gefühle, die gleichen Versagensängste, die gleichen Gefühle von, ach, das ist doch alles Schrott. Und jetzt ist es so, dass ich das besser einordnen kann und weiß, okay, jetzt ist schon wieder die Phase, wo du das und das empfindest. Die geht auch vorbei und am Ende wird es schon irgendwie passen. Aber trotz allem habe ich nicht das Gefühl, dass das Schreiben leichter wird. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach so ein Fluchtimpuls, dass ich denke, vielleicht könnte ich irgendwie ja in Zukunft was machen, was mir einfach leichter fällt. Aber das ist wahrscheinlich auch Quatsch, weil wahrscheinlich wird es mir gar nicht leichter fallen. Wahrscheinlich bleibt es einfach immer gleich, gleich toll, aber eben auch gleich schwierig. Hast du irgendwann das Gefühl gehabt, dass es dir leichter fällt? Oder dass du es jetzt raus hast? Oder dass es jetzt einfach, dass du jetzt weißt, wie es geht?
Nee. Also,
gib ruhig zu, wenn es so ist. Es ist schon okay, wenn du jetzt sagst, doch klar, beim fünften Danowski hatte ich den Dreh raus und da wusste ich, wie es läuft. Und dann, also ich fände es jetzt, du musst es jetzt nicht aus Höflichkeit sagen.
Also ich, bei den Danowskis ist es so, ich hatte da dann halt irgendwie so einen vielleicht auch zu ehrgeizigen Plan, das Ganze auf so eine grundsätzliche Art und Weise zu einem Ende zu führen. Aber es gibt dann, also ich würde sagen, im Genre gibt es schon Mechanismen, wo es dann natürlich einfach, also nochmal die ganzen Recherchen über die Polizeiarbeit oder nochmal die Entwicklung von Hauptfiguren, die über mehrere Bände tragen und so. Natürlich, also das insofern wird es rein technisch tatsächlich leichter und trotzdem haben diese ganzen Gefühle da nie so richtig aufgehört. Und ich merke da aber zum Beispiel auch, dass ich, das ist lustig, weil ich habe mich halt irgendwann, also ich habe das einfach nicht mehr, ich hätte jetzt nicht 20 Bände über Adam Danowski als Polizeikommissar schreiben können. Also ich habe mich da wirklich auch nach einer Veränderung gesehnt und auch Obwohl diese Figur nicht zu dieser Art von großen Emotionen neigt, sondern nur zu einer extrem Anhäufung kleiner und sekundär Emotionen, habe ich mich auch für die Figur für eine Veränderung, nach einer Veränderung gesehnt, und das war dann auch alles total gut. Aber jetzt merke ich zum Beispiel, dass ich doch irgendwie, nachdem ich jetzt seit einem Jahr nicht mehr an Adam Danowski gearbeitet habe oder länger, ich würde eigentlich schon gerne nochmal wieder einen Adam Danowski-Roman schreiben, stelle ich fest. Ich werde auch tatsächlich relativ häufig danach gefragt. Und ja, vielleicht hängt es auch tatsächlich damit zusammen, dass ich halt diese Figur gut kenne und dass es ein bisschen leichter ist. Aber irgendwie habe ich ich habe auch das Gefühl, ich mache es mir immer, also jetzt zum Beispiel was die drei Romane, die keine Kriminalromane sind, angeht, Treue Seelen, Die Architektin und Disco, habe ich das Gefühl, ich mache es mir auch wirklich immer besonders schwer. Und insofern kann es, also ich gucke mich dann von außen an und denke auch, was hast du jetzt da gemacht? Warum musste das jetzt so sein? Warum musst du jetzt zum ersten Mal zum Beispiel in der Ich-Form schreiben? Und warum musst du jetzt, irgendwie, nachdem ihr schon mal im Podcast darüber geredet habt, und zwar vor längerer Zeit, wie schwierig es ist, über Musik zu schreiben und dass ich kein Freund bin von zum Beispiel Playlists zu Büchern. Warum musst du jetzt einen ganzen Roman, der im Grunde genommen im Grundthema von Musik handelt, schreiben? Und das sind dann so Sachen, wo ich eher das Gefühl habe, ich suche mir vielleicht aus Selbstdestruktivität oder weil ich denke, ich habe es nicht verdient, es mir erleichtert zu machen. Ich suche mir eher Sachen, wo ich es mir schwerer mache. Ja, ist irgendwie, ich kann es nicht ändern. Das ist ein harter Hund. Ich kann es nicht, ich kann es irgendwie nicht, ich kann es irgendwie nicht ändern. Ja, ich weiß es nicht. Es ist, auch vielleicht ein Element von Selbstüberschätzung. Und vielleicht suche ich aber auch immer noch etwas, was auf unterschiedlichen Ebenen funktioniert, weißt du? Es gibt ja, ich habe keine Formel, wo ich sagen kann, ja, das mache ich jetzt so weiter. Geht einfach nicht.
Ja. Gibt es eigentlich, wir haben jetzt über sehr viel so Makroveränderungen gesprochen, die großen Dinge, aber gibt es eigentlich so Mikroveränderungen, die dich irgendwie, wo du gemerkt hast, okay, das ist nur eine kleine Sache, aber es hat trotzdem, also schreibst du zum Beispiel immer noch in Word oder hast du irgendwann mal angefangen, ein anderes Programm zu benutzen oder solche Sachen meine ich?
Nee, ich schreibe immer noch in Word.
Hätte sein können. Ich kenne Leute, die gesagt haben, seit ich irgendwie Scrivener benutze, bin ich nicht mehr derselbe Mensch und so. Also das gibt es ja schon auch, diese Art von Veränderungen.
Ja, also es kann tatsächlich sein, dass ich versuchen werde, meinen nächsten Roman, das wirst du dann auf unserer Schreibreise im November erleben, wenn du Schreie aus der Abseite hörst, dass ich versuchen werde, meinen nächsten Text mit Scrivener zu schreiben.
Ja, wieso Abseite? Seit wann Abseite?
Weil ich mich zum Schreien in eine Abseite dann wahrscheinlich zurückziehen werde.
Aber nur zum Schreien, nicht zum Schreiben, hoffentlich.
Nee, ich habe mich wirklich davon, ich habe neulich zum Beispiel zum ersten Mal seit langem in einer Kneipe geschrieben. Ich bin überhaupt ja nicht, ich schreibe nie in einer, also für mich ist im Café schreiben zum Beispiel total negativ besetzt, weil es so eine Handlung aus meiner Zeit als scheiternder Autor ist. Also als ich zum Beispiel ein Jahr lang in Seattle war und mir fest vorgenommen hatte, in der Zeit an meinem ersten Roman zu arbeiten, da bin ich dann oft, wenn meine Freundin morgens losgegangen ist zu ihrer Elektrikerinnenlehre, bin ich halt irgendwie in einen Café gegangen und habe mich da hingesetzt und das war einfach grauenvoll und irgendwann in meinem Kopf hat so eine Verdrahtung stattgefunden von ins Café gehen und schreiben heißt so tun, als würde man schreiben, heißt nicht schreiben, heißt scheitern. Aber neulich habe ich dann nachmittags gedacht, ach Mensch, unser Freund Markus, der geht ja immer so gerne, hier gibt es bei uns in Altona so eine Kneipe, wo der manchmal nachmittags sitzt und schreibt. Und da habe ich gedacht, also das ist ja nicht verboten, ich bin ja ein erwachsener Mann, das kann ich ja auch mal machen. Und hatte vor allem auch so ein bisschen so einen Punkt an meiner Manuskriptüberarbeitung, wo ich dachte, wenn ich mir da 2 halbe Liter Moravia am Moravia-Mittwoch reinstelle, während ich das mache, das kann nicht schaden, weil ich brauche genau diese Unschärfe und diese leichte 4,9% Betäubung. Und das habe ich noch nie gemacht. Und es war total super. Es war ganz toll.
Okay, aber jetzt möchte ich trotzdem wissen, ob sozusagen der Punkt, wo du dich da hinsetzt, deinen Rechner aus dem Rucksack holst und den aufklappst,
ja.
ob du so eine leichte Hemmung verspürt hast, das zu tun, oder ob das für dich total organisch und selbstverständlich war. Hier bin ich, ein Autor. Ich werde jetzt hier schreiben. Guten Tag, mein Name ist Räther.
Ja. Mein Name ist Lose, ich möchte Lose, hier schreiben.
Ich möchte hier schreiben. sag mal.
Dadurch, dass ich mich in Hamburg-Ottensen aufhalte und es eigentlich fast auffällt, wenn man irgendwie im Café kein Laptop oder kein Tablet aufgibt. Ich weiß es auch nicht. Nee, es war dadurch, dass es auch in der Kneipe war das wirklich was anderes. Und es war halt auch nachmittags. Und ich war der Erste. Ich war der erste Gast. Und weiter vorne im Raum haben sich die Kellnerin und der Barmann und irgendwelche, die hatten 1, 2 Freunde, die da so rein und rausgekommen sind, die haben sich so unterhalten. Und ich hatte das Gefühl, dass ich da total niedrigschwellig so zur Tapete gehöre. Und ich fand es, gerade nicht. Und gerade auch, gerade auch so, als dann, als das Bier da so neben dem Laptop stand, habe ich so gedacht, es ist sowas von, es passt irgendwie nicht, und darum war es irgendwie okay. War super.
Ja, und das ist natürlich auch irgendwie, du kannst jetzt noch anfangen, an deiner Legende zu stricken, sodass die Leute halt irgendwann kommen und sagen, aha, da drüben sitzt Räther.
Nein, die wahre Legende ist, glaube ich, wenn sie dann irgendwann kommen und sagen, da drüben saß Räther.
Ja, genau, wenn so eine Plakette angebracht wird. Ja,
genau.
Und so eine leichte Delle gibt in der Sitzbank, wo du halt jeden Tag warst und deswegen Spuren hinterlassen.
Es sind schon einige Dellen in der Sitzbank, die Art von, von Kneipe. Das sind
die Schultern, auf denen du stehst.
Aber ich finde das also... und da merke ich halt, das war tatsächlich im ganz, ganz Kleinen war das wirklich was Neues, und sowas mache ich normalerweise, das war ein seltener Fall, wo ich das total unbewusst gemacht habe, und ich habe mir zum Beispiel auch tatsächlich vorige Woche habe ich mir, war ich bei IKEA und wollte mir eine Schöpfkelle kaufen. Das klingt jetzt für Leute, die nicht in Hamburg-Altona wohnen, total merkwürdig. Aber man muss dazu sagen, dass wir ja den ersten und lange Jahre einzigen Innenstadt-IKEA haben. Mhm. Also das heißt, ich bin nicht entweder mit dem Bus 40 Minuten nach Ruhleben gefahren oder ins Auto gestiegen und ihr habt ja im Tempelhof jetzt mittlerweile auch einen. Da war ein Sessel, um den ich seit langem, und das ist wirklich auch, das zeigt, wie klein ich irgendwie denke. Es gibt einen Sessel, der bei IKEA, um den ich schon lange herumschleiche. Und dieser Sessel war um 30 Euro herabgesetzt. Und daraufhin habe ich gedacht, mein Sohn, komm mit dem Familienauto und hol mich hier ab, denn ich habe jetzt endlich diesen Sessel gekauft. Und den habe ich hier aufgebaut. Und ich habe das ist nämlich dann das Thema Zimmer umräumen. Ich habe mein Zimmer umgeräumt. Der Schreibtisch steht woanders, und ich hab jetzt einen Sessel am Fenster, und das ist ja wirklich sowas, meine Tochter räumt ständig ihr Zimmer um, und ich habe im Grunde genommen so dieses, ich habe so dieses Teenager-artige, ich räume mein Zimmer um.
Oh ja, das ist das Tollste,
ja,
oder?
Genau, sein Zimmer. Genau.
Ich kann mich noch so dran erinnern, wenn ich mein Zimmer umgeräumt habe, dass es einfach wie ein neues Leben war. Es war irgendwie immer echt toll.
Aber das... genau
in einer anderen Ecke sein Bett
hat. Ja, und plötzlich merke ich, niemand hindert einen daran, auch in der dritten Lebenshälfte sowas noch zu machen.
Ja, ich glaube, das ist wirklich genau dieser Impuls mit meinem Büro. Im Grunde ist es ja total egal, wo ich meinen Krempel mache, aber es ist am Ende habe ich die Illusion, dass ich mich fühle wie ein neuer Mensch, wenn ich mal auf was anderes gucke.
Ja, der einzige Nachteil ist, also ich habe diesen Sessel aufgebaut, habe auch sofort die Verpackung und alles zum Papiercontainer gebracht und habe es total, war absolut großartig und habe dann in diesem Sessel gesessen und habe wirklich auch gedacht, das ist ja das Schöne dann daran, ich bin ein neuer Mensch, ich bin ein anderer Mensch, ich werde hier sitzen und werde endlich all die angefangenen Bücher lesen, weil ich jetzt endlich den richtigen Ort habe, um zu lesen. Ich muss nicht mehr im Bett einschlafen beim Lesen. Ich muss nicht mehr am Schreibtisch denken, wie ungemütlich ist es hier, sondern ich habe endlich den perfekten Ort und ich kann ja auch mit dem Laptop auf dem Schoß sitzen. Das ist alles, ist ab jetzt wird alles besser. Und ich war selber erstaunt von der Größe dieses Gefühls. Was mich ein bisschen genervt hat, war, dass ich auf einen ungefähr 20 Jahre alten Einbauschrank gucke, bei dem die mittlere Schiebetür seit langer Zeit schon so ein bisschen marode ist. Und kaum hatte ich mich auf diesen Sessel gesetzt, löste sich diese mittlere Schiebetür aus ihrer Verankerung und hätte
dass die Zimmertektonik
uns
verschoben.
Fast erschlagen. Ja. Und ich auch so gedacht habe, und jetzt... Ich warte auf Ersatzteile. Jetzt sitze ich in meinem neuen Sessel und gucke auf einen zerstörten Einbauschrank und habe irgendwie so gedacht, flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Die Sonne brennt da oben heiß.
Ach ja, ja. Was sich nie verändern wird, ist dieser Podcast. Und dass wir immer genau eine Stunde quatschen.
Weißt du, was übrigens mir noch eingefallen ist zum Thema Veränderung und warum? Ich glaube, Leute, was ich die allergrößte Sauerei finde.
Sag.
Ich bin ja damit aufgewachsen, dass die Medienbranche immer kleiner geworden ist und dass einem aber über viele Jahrzehnte lang oder viele Jahre lang das immer noch als Chance und als Verbesserung und so weiter verkauft wurde. Und dann fand immer das sogenannte Change Management statt.
Ja.
Genau. Und es gibt ja dann auch es wurde dann irgendwann in den 2000er Jahren das Berufsbild des Change Managers oder der Change Managerin geboren. Und da, das finde ich einfach so eine Sauerei, dass dieser fragile, diese sich eigentlich leicht zu beschaffende, unberechenbar wirkende, aber irgendwie herrliche Droge Veränderung, dass die dann so von Corporate Deutschland also vereinnahmt worden ist und dass einem damit, dass man zu schlechteren Bedingungen für weniger Geld mehr Arbeit mit dem Stapel mit dem Stempel Change, das irgendwie als positiv verkauft wurde, das kotzt mich so namenlos an.
Ja, total. Vor allem, weil man dann ja so suggeriert bekommt, wenn du diese Veränderung, also ich meine, jede Veränderung kann ja auch erstmal sehr schmerzhaft sein. Und wenn du das als schmerzhaft empfindest, bist du selber schuld. Dann hast du irgendwie versagt, weil du nicht sofort die Chance und das Positive in der Veränderung erkennen kannst.
Ja, absolut. Ganz genau.
Also man wird quasi in seiner eigenen Heldenreise um das tiefe Tal, durch das man aber ja zu schreiten hat, irgendwie betrogen. Beziehungsweise man kann sich noch nicht mal wie ein Held in seiner eigenen Geschichte fühlen, weil man doch einfach nur happy sein muss, dass jetzt alles so viel jünger, straffer und besser ist, nachdem man aus dem Job befördert wurde.
Das war wirklich der Anfang. Ja, oft, meistens, also fängt es ja damit an, dass irgendwie Abteilungen zusammengelegt werden, strukturell und dann halt vor allem auch räumlich und dass einem die neuen Räume als große Verbesserung verkauft werden.
Guck mal, jetzt musst du endlich nicht mehr so einsam in deinem Einzelbüro sitzen, sondern jetzt endlich können wir alle zusammen sein. Es ist nicht schön.
Oh.
Ach ja. Oh Mann, ey. Welche, wie wirst du heute noch dein Leben ändern? Welche großen Veränderungen und kleinen Veränderungen? Welchen Wandel wirst du heute noch in die Welt tragen, lieber Till?
Ich fahre jetzt über eine Stunde nach Hamburg-Harburg und gehe dort zur Therapie. Und das wird eine große Veränderung für mich, weil die Therapie sich dem Ende entgegen neigt und ich da bereits tatsächlich großen Abschiedsschmerz und auch traurige Träume habe, die diesen Inhalt haben. Das hättest du jetzt nicht gedacht, dass du so eine Antwort darauf kriegst, oder?
Tja. Doch, ungefähr sowas habe ich,
Erhofft, oder?
Etwa erhofft, gerechnet. Nein, kann ich verstehen.
Ja.
Kann ich verstehen.
Und du?
Ich beziehe jetzt die Betten meiner Kinder neu.
Das ist auch, geil.
Das ist auch ein Wandel, der nur zu Gutem führen kann.
Ich liebe Eugle ja sehr, dies zum Abschluss. Ich bekomme seit 4 Tagen auf Instagram von verschiedenen Anbietern, ist es bei dir auch so, immer Werbung für Bettdecken, die man nicht mehr beziehen muss, sondern die man im Ganzen wäscht.
Ja, da bin ich schon durch und ich widerstehe aber dem Impuls.
Warum?
Ich glaube, weil dann, die muss ja auch rechtzeitig, man muss ja, dann braucht ja im Grunde 2.
Ja, aber
weil Aline, du musst dann ja, ja.
Ja, aber wenn dir sowas bei, ich finde, wenn einem die Sachen, irgendwie finde ich es ein Gebot der Fairness, wenn einem so eine Anzeige mehr als 10-mal bei Instagram gezeigt wurde, muss man das auch kaufen. Weil ich finde, ansonsten ist man irgendwie, weiß ich auch nicht, was ist das für ein Verhalten?
Ja, ich habe mich neulich gewundert, weil ich schon so viele Adventskalender, hol dir den Eumel und ich kriege seit Monaten Adventskalender Werbung in meinen Insta-Feed gespielt und habe das neulich unserer Freundin Margarete erzählt, dass ich das irgendwie so abgefahren finde, weil du kennst mich ja, ich habe ja wenig Geduld.
Ja.
Wie die Leute das machen, sich jetzt schon einen Adventskalender zuzulegen, um ihn dann erst im Dezember zu benutzen. Und dann hat sie uns wiederum von unserer gemeinsamen Freundin Buri erzählt, dass es halt Menschen gibt, die sich solche Fragen gar nicht stellen, sondern die kaufen sich halt 3 Adventskalender, einen für Oktober, einen für November und einen für Dezember, was ich super finde.
Absolut super.
Und da, so wie du, man ist ja ein erwachsener Mensch, man kann solche Sachen ja einfach machen, niemand wird einen abhalten und ja, und ich habe dann auch direkt, also weil ich so freudig und traurig geguckt habe, hat Margarete mir netterweise einen Adventskalender schicken lassen, über den ich mich sehr gefreut habe, sodass ich jetzt, und ich überlege, ob ich es aushalte, den bis November aufzubehalten, also quasi nicht zu öffnen.
Wie bis November, bis Dezember meinst du?
Nee, bis November, also und mir dann für Dezember noch selber einen zu kaufen. Bis Dezember schaffe ich nicht, ey, dafür ist der zu geil. Aber der November ist ja auch einfach so ein schrecklicher Monat, da braucht man ja was Schönes, weißt du?
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren für unseren Adventskalender und den machen wir, da freue ich mich drauf.
Ja, 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 das wird super. Ich freue mich auch schon. Es wird hart wieder jeden Morgen so früh aufstehen, aber kriegen wir hin.
Absolut. Auch darauf freue ich mich. Auch das ist ja irgendwie mal was anderes. Gut, meine
Sei
Liebe,
der Wandel, den du dir wünschst in der Welt. Tschüss, Till.
Bis nächste, ich habe verstanden, sei der Mantel, ja. Bis nächste Woche, sei der Mantel, den du dir wünschst.
Tschüss.
Tschüss.